Sie hören die Schweizer Stunde im Konterfunk. Ich unterhalte mich jetzt mit Andreas Thiel. Er ist Satiriker, Philosoph, Filmemacher, war auch schon oft und regelmäßig zu hören im Konterfunk. Sie kennen ihn sicher. Ich unterhalte mich mit ihm über eine neue Kampagne des schweizerischen Staates gegen Witze und unbotmäßiges Lachen. Es ist wirklich kein Witz und auch kein verspäteter Aprilscherz. Die Schweizerische Eidgenossenschaft lanciert allen Ernstes eine steuergeldfinanzierte Kampagne gegen das Witzemachen. Die Neue Zürcher Zeitung berichtete darüber, an bester Lage am Zentralplatz in Zürich hänge ein riesiges Werbeplakat mit rätselhaftem Inhalt. «Die Witze gehen auf deine Kosten immer», steht dort in Großbuchstaben und darunter «Auch so beginnt Gewalt». Dazu sei eine Telefonnummer aufgeführt mit dem Aufruf, man solle sich doch, Zitat, Rat und Hilfe holen, wenn irgendwo gelacht werde. Im Kleingedruckten ist der Absender aufgeführt, das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Mann und Frau. Das Plakat ist also offensichtlich Teil einer neuen Gleichstellungskampagne. Gewalt beginnt früher als du denkst, heißt es auf der dazugehörigen Website, oder ein Witz war für jemanden verletzend und abwertend, oder ein anzüglicher Spruch hat jemanden verunsichert. Nach Warnungen vor Rauchen, Alkohol und Zucker warnt der Staat uns jetzt also auch vor dem Witze erzählen. Andreas Thiel, was schließt du aus dieser Kampagne und was sagt sie womöglich über den dahinter wehenden Zeitgeist aus?
Ja, daraus schließe ich sehr viel, nämlich erstens mal, dass es bei denen wirklich etwas richtig umgedreht hat im Kopf, weil es ist genau verkehrt rum. Also das sind Menschen ohne Bildung, stecken dahinter und zwar besonders gefährliche, nämlich Menschen mit Gewaltpotenzial, das kann ich auch gleich erklären, warum, und vor allem totalitär absolutistische Menschen. Es ist genau umgekehrt. Jeder Witz verbessert die Welt. Und sei er noch so schlecht, denn wenn man lachen muss, dann ist das gewaltvorbeugend. Das heißt, jeder Witz, auch der schlechte, hat das Potenzial, Gewalt zu verhindern. Und Witze zu verbieten, das nennt man Humorlosigkeit. Humorlosigkeit führt zur Frustration und zu Wut. Das heißt, die Möglichkeit zu lachen, auch über Witze, die man für geschmacklos oder rassistisch oder sexistisch halten mag. Das Lachen ist ein Druckabbau, insbesondere gerade für Menschen, die vielleicht das Potenzial zum Rassisten oder Sexisten oder zum Gewalttäter haben. Für die ist es besonders wichtig, dass sie lachen können, weil es Druck abbaut. Also bei denen ist es besonders gewaltverhindernd. Wir haben beim Lachen Ausatmungsgeschwindigkeiten, die wir sonst nur beim Niesen oder Husten erreichen. Und deswegen kann man das messen beim Lachen, dass da Glückshormone ausgeschüttet werden, die Hormone relativieren können wie Adrenalin, also die Spannung aufbauen. Und deswegen ist auch gerade die Möglichkeit, Rassisten mit rassistischen Witzen zum Lachen zu bringen, ist eigentlich eine unglaublich gute Art, deren Gewaltpotenzial zu redimensionieren, indem man sie zum Lachen bringt, worüber auch immer.
Also wenn du da von Druck abbauen und einer hohen Geschwindigkeit des Ausatmens sprichst, dann ist das ja im Wortsinn und nicht nur sprichwörtlich eben ein Ventil, das Lachen.
Genau, das Lachen ist ein Ventil. Und nun muss man auch noch unterscheiden zwischen Lachen und Humor. Lachen ist ganz wichtig für humorlose Menschen. Also es wäre auch wichtig für diejenigen, die diese Kampagne gestartet haben, von den Behörden aus, weil die sich ja durch diese Kampagne als besonders humorlose Menschen auszeichnen. Und der humorvolle Mensch, dem muss man keinen Witz erzählen, der kann schon über alles lächeln. Weil der Humor, das ist technisch gesehen, ist es die Fähigkeit, emotionale Distanz zu gewinnen zu Dingen, die das Potenzial haben, einen zu frustrieren oder wütend zu machen. Das heißt, Humor braucht man ja nicht, wenn alles in Ordnung ist und alles gut geht. Humor braucht man umso mehr, je schlimmer die Zeiten sind oder je schlimmer man sie empfindet. Und Menschen, die eine emotionale Distanz halten können zu Dingen, die sie frustrieren, die beweisen Humor. Das ist der Humor, emotionale Distanz gewinnen. Menschen, die keinen Humor haben, und das sind die meisten, die keine emotionale Distanz wahren können zu Dingen, die sie frustrieren könnten, und das ist ja die halbe Welt, die stauen eine Wut an, die entweder in Gewalt ausbricht, oder es kann auch verbale Gewalt sein, Beschimpfung, Lautstärke, oder wenn sie unterdrückt wird, dann unterdrückt man sie ins Unterbewusstsein und dort sitzt sie noch gefährlicher. Dann kann die Wut irgendwann ausbrechen, wenn man nicht damit rechnet, aus irgendeinem Anlass, wenn man irgendeinen harmlosen Auslöser sogar hat. Also der humorvolle Mensch, der kann lächeln über alles, über schlechte Witze, über Dinge, die nicht so laufen, wie es gerne hätte. Das heißt vor allem Menschen, die ideologisiert sind, denen jetzt ganz wichtig ist, dass man das Klima verändert künstlich oder die Angst haben, dass das Klima explodiert oder denen ganz wichtig ist, dass man gendert oder die eine politische Ideologie unbedingt durchsetzen wollen, dass die nur eine linke Welt sehen können und keine liberale, keine konservative. Das ist ja immer so, dass die Welt dann doch nicht so ist, wie man sich das als Ideologe idealerweise vorstellt. Da heißt, als Ideologe hat man das größte Frustrationspotenzial. Und wer da nicht den Humor aufbringen kann und denken dann, na ja, so ist halt die Welt. Es läuft halt alles schief oder auf jeden Fall nicht so, wie ich das will oder wie ich es für besser finden würde. Wer da nicht schulterzuckend die Welt betrachten kann und sagen, naja, es ist schönes Wetter, gehen wir mit den Kindern ein bisschen in den See schwimmen, das ist schön, das kühlt ab. Wer das nicht kann, der ist besonders gefährdet, weil der hat ja eben keinen Humor, der ist humorlos. Und wir Komiker, also ich bin ja Ex-Comedian, wir sind eigentlich dazu da, um die humorlosen Menschen zum Lachen zu bringen. Weil Menschen, die Humor haben, die brauchen keine Comedy-Shows. Also wir erfinden Witze und lassen Witze aufs Publikum los, auf zu aktuellen Themen, die es dem humorlosen Publikum erlaubt, zu lachen, also Druck abzubauen. Weil das Handwerk ist so, man kann sich des Witzes nicht erwehren. Wenn ich einen Witz erzähle, dann muss das Publikum lachen. Man kann sich dem nicht erwehren. Das heißt, man zwingt das humorlose Publikum zum Druckabbau. Das nennt sich Timing. Man darf die Pointe nicht vorhersehen. Das ist die Technik, die wir anwenden.
Ist das jetzt schon fast eine Art Publikumsbeschimpfung, wenn du dein Publikum oder dein ehemaliges Publikum als humorlos bezeichnest?
Ja, durchaus diese Qualität, weil, sind wir ehrlich, wenn wir Komiker auf humorvolles Publikum angewiesen wären, wir hätten keines, weil es sind die wenigsten Menschen sind so humorvoll, dass sie die Selbstironie aufbringen, dass sie nicht wütend oder frustriert sind über die Welt, wenn sie nicht so ist, wie man es gerne hätte. Deswegen, die Mehrheit ist durchaus humorlos.
Wenn wir das, was du gesagt hast, jetzt zurückführen auf diese Kampagne der Schweizerischen Eidgenossenschaft, dann würde das ja im Klartext heißen, diese Gleichstellungskampagne ist vollkommen kontraproduktiv. Sie verhindert nicht Gewalt. Sie ist keine Gewaltprävention, wie das die Kampagnenköpfe selbst darstellen, sondern sie ist im Gegenteil ein Risiko, das Gewalt eher noch fördert.
Ja, genau. Das ist die eigene Frustration oder die eigene Wut zu einer Staatsangelegenheit erklärt und dann versuchen, irgendwie absolut wahnsinnige Gesetze zu machen. Also diese versuchen, den anderen zu verbieten, emotionale Distanz zu gewinnen oder verbieten, Druck abzubauen. Das heißt, dann eskaliert man die ganze Geschichte. Also im platonischen Sinne ist das sogar das Niedrigste, was man machen kann, weil die höchsten Tugenden bei Platon sind Besonnenheit und Tapferkeit. Und Witze verbieten zu wollen, also einem Volk verbieten zu wollen, über Dinge zu lachen, über die es frustrieren, das ist weder besonnen noch tapfer. Und es hat laut Platon ungeahnte Folgen, weil wenn die Tapferkeit fehlt, dann kippt die Besonnenheit zur Feigheit. Und wenn die Besonnenheit fehlt, dann kippt die Tapferkeit zur Dummheit. Und diese Gesetze, Witze verbieten zu wollen, also alle Gesetze über Political Correctness und all das und gegen angeblich sexistische oder vermeintlich rassistische Witze, all diese Gesetze, weil die weder besonnen noch tapfer sind, solche zu verabschieden, zeugt das von außerordentlicher Dummheit verbunden mit Feigheit. Das heißt, hier regiert Feigheit in verbunden mit Dummheit und das im Namen irgendeiner Ideologie. Wir können das Kind auch beim Namen nennen. Es nennt sich Sozialismus, kommt als Sozialdemokratie daher, aber der Sozialismus ist in jeder seiner Form immer totalitär, absolutistisch, ob das jetzt Sozialdemokratie ist oder Sozialismus oder Nationalsozialismus oder internationalistischer Sozialismus oder in seiner weiteren Form des Kommunismus. Das ist immer eigentlich das Gleiche. Was totalitär ist, ist eben humorlos, weil es nicht klarkommt mit dieser durchzogenen Wirklichkeit, dass hier halt die verschiedensten Interessen aufeinandertreffen und dann gibt es so ein chaotisches Durchgewusel, was in der Demokratie am chaotischsten ist und aber auch am freisten und am sichersten für alle. Das passt halt nicht auf diese links-grün ideologisierte Weltideologie, dass man alles andere verbieten müsste. Also es ist Dummheit verbunden mit Feigheit, die das auslöst. Die Folge wäre Gewalt.
Du hast es angetönt, in einer idealen Demokratie gäbe es solche Gesetze nicht. Nun sind die aber ziemlich sozialdemokratisch bis sozialistisch angekränkelt in der Schweiz. Ein Beispiel dafür, kürzlich kam der Komiker Birreweich vor ein Gericht. Sein Vergehen, Humor oder Satire, je nachdem, gegen Spieler der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Der Schweizerische Fußballverband hatte dann Anzeige erstattet gegen ihn. Hast du den Fall verfolgt?
Nur ganz am Rande. Ich weiß, worum es geht. Ich weiß nicht einmal, was die angebliche Beschimpfung gewesen sein soll, aber ich weiß, dass er freigesprochen wurde. Aber du kannst es vielleicht besser, genauer erläutern, was er denn gesagt hat.
Er hat sich über einzelne Spieler lustig gemacht, zum Beispiel mit Herkunft ursprünglich Balkan, Quadratköpfe und so weiter, sind ein paar Begriffe gefallen. Aber letztlich eben die Justiz hat ihn dann doch freigesprochen, das Gericht. Heißt das, dass wir doch nicht so weit sind mit diesen totalitären Tendenzen, die du vorhin beschrieben hast?
Wir sind sicher durch diese sehr starke sozialdemokratische, diese rot-grüne Macht im Parlament, schleifen wir sicher an der Grenze zum Totalitarismus schon länger. Und das hat damit zu tun, dass das bürgerliche Feld halt sehr divers ist. Also da sind Progressive, Konservative, Liberale, Wirtschaftsliberale, Gesellschaftsliberale, das sind die verschiedensten Strömungen und die streben keine Einheit an im Sinne von, dass genau ihre Weltanschauung jetzt durchgesetzt werden muss, sondern sie wollen alle möglichst ihre Weltanschauung frei auch leben können. Und nur auf der linken Seite strebt man das an, dass die eigene Idee für alle gelten muss. Das nennt sich Kollektivismus. Wenn der Satz gilt, es geht nur, wenn alle mitmachen, dann sind wir im Totalitarismus. Und das ist bei allen linken Anliegen ist das immer ein Teil des Satzes. Es geht nur, wenn alle mitmachen und dann kommt der Nächste, der Zweck heiligt die Mittel. Und das heißt, man muss halt Kollateralschäden in Kauf nehmen. Das ist typisch totalitär und linke Strömungen sind immer totalitär von der Idee her. Und wenn wir jetzt mal schauen, das hat eine philosophische Tiefe, der Humor. Also im Buddhismus beispielsweise gilt der Humor als höchste Form der Erkenntnis, nämlich die Erkenntnis, dass nichts so ernst ist, wie man es im Moment glaubt und man sich selber am wenigsten ernst nehmen darf. Und all die großen Philosophen, auch Propheten, waren unglaublich humorvoll, wenn man schaut, was die gesagt haben. Und der humorvollste war Jesus, wenn der sagt, das ist Perlen vor die Säue geworfen oder das ist ein Wolf im Schafspelz. Das alles sind Wortschöpfungen von Jesus, die wir heute noch im Gebrauch haben. Das ist sehr humoristisch, etwas betrachtet, das nicht gut ist. Und wenn er dann aber beispielsweise den Meistersatz von sich gibt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, dann können wir das direkt auf heute, auf solche Prozesse oder Anschuldigungen anwenden, weil Jesus sagt das ja, wie ihm im Tempel eine Ehebrecherin vorgeführt wird. Jesus ist am Schriften auslegen, hat Zuhörer, und da kommen die Schriftgelehrten, die ihn ja immer wieder versuchen zu überführen wegen angeblicher Gotteslästerung. Und es bringen sie ihm eine Ehebrecherin, die auf frischer Tat ertappt wurde, und fragen ihn, was sollen wir mit ihr machen? Und das ist eigentlich eine ausweglose Situation für Jesus, weil erstens mal, Ehebruch ist ein mosaisches Gebot. Das ist sein wichtigster Prophet, Moses. Und er kann jetzt nicht sagen, na ja, der Moses, lass mal den Moses. Er kann auch nicht sagen, na ja, mit diesem Gesetz hat er übertrieben, sondern das Gesetz steht, Ehebruch. Und jetzt dummerweise steht drauf, im Moment Steinigung, dazu mal. Und jetzt kann er aber auch nicht sagen, also das mit der Steinigung ist es schon ein bisschen extrem. Kommt, lassen wir sie doch einfach nur auspeitschen. Das geht auch nicht, weil es nicht in Sinne der Lehre von Jesus, von Nächstenliebe und Verzeihung. Er sagt ja auch, er sei nicht als Richter gekommen, sondern als Erlöser. Und jetzt hat er das Problem, er kann nicht sagen, das Gesetz ist gar nicht ernst gemeint. Er kann aber auch nicht sagen, auf ein Gesetz darf keine Strafe folgen, weil dann kann man das Gesetz auch aufheben. Aber er kann sie auch nicht bestrafen lassen. Und er sagt den meisterhaften Satz, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und das ist aus philosophisch-humoristischer Perspektive ist das die beste Pointe der Weltgeschichte, weil auf die muss man erst einmal kommen. Das ist ein doppelter Rückwärtssalto seitwärts in eine nächste Dimension. Er muss weder den Moses relativieren, noch seine Gesetze, noch sogar das Strafmaß, das es sich ablehnt, und verhindert trotzdem, dass die Frau gesteinigt wird. Und er zeichnet dann das Gesetz noch in den Sand. Er lässt das Gesetz stehen, aber verhindert, dass sie gesteinigt werden kann. Und Jesus hat viele solche Pointen von sich gegeben. Gib dem Kaiser was des Kaisers. Oder wenn du auf die Wange gehauen wirst, dann halt die andere Wange auch noch hin. Und das ist diese emotionale Distanz von Dingen, die zwar nicht so sind, wie man es gerne hätte, aber es ist Gewalt verhindernd, gewaltvorbeugend. Und genau diese Qualität haben sozialistische Ideologen natürlich nie, weil sie natürlich unter anderem auch atheistisch unterwegs sind. Also wenn man Karl Marx liest, die Lehre, die Grundlage, der Kern von jeder linken Ideologie, Karl Marx, das Kommunistische Manifest, das ist purer Atheismus. Und das hat das Problem, die wollen das Paradies auf Erden schaffen, und zwar jetzt, weil sie haben ja vermeintlich nur ein Leben Zeit. Und deswegen kommen die auf die Idee, naja, der Zweck heiligt die Mittel und muss man mit Kollateralschäden rechnen, aber nachher gibt es dann vermeintlich das Paradies auf Erden, aber was sie schaffen, ist die Hölle auf Erden. Alle, die die Philosophie oder die Propheten, die von einem Paradies könnten, meinen ein geistiges Paradies, das ist die geistige Welt. Und hier auf Erden, das verkünden sie immer, nehmt nicht alles so ernst, das ist nicht die richtige Welt. Und ihr habt unglaublich viel Zeit, verhaltet euch tugendhaft und versucht vor allem keinen Schaden anzurichten. Also genau das Gegenteil, linke Ideologien, mit Kollateralschäden muss gerechnet werden, sondern egal was du machst, versuche keinen Schaden anzurichten. Und das kann man natürlich predigen, aber das ist eine moralische Predigt. Versuche, wenn du einen Witz erzählst, niemanden zu beleidigen, aber ob das dann eine Beleidigung ist oder nicht, das gehört nicht in die Hände des Staates, sondern darüber können dann die geistigen Richter, wenn wir gestorben sind, richten. Das nennt sich Besonnenheit, und das ist eine der wichtigsten platonischen Tugenden.
Ja, du hast jetzt wortreich ausgeführt, wie wichtig eben auch das Lachen ist, Humor ist, nicht nur im engeren Sinne, auch als menschliche, anthropologische, auch religiös getönte Haltung der ganzen Welt gegenüber. Gibt es denn für dich persönlich Grenzen des Humors und der Satire, oder darf die wirklich alles?
Ja, natürlich. Es gibt ganz klare Grenzen in Bezug auf die Satire oder Witze. Und das sind Grenzen, die im Strafgesetzbuch stehen. Und es sind genau die gleichen Grenzen, die für alle gelten. Nämlich nicht töten, nicht stehlen, nicht zu Gewalt oder Mord aufrufen, kein Rufmord begehen. Deswegen ist der Kollege Jan Böhmermann da immer mal wieder ein heiß umstrittenes Eisen, weil selbstverständlich darf auch der Humorist sich nicht da mit Rufmord da üben. Das heißt, der Humorist, der kann eigentlich alles machen, aber er darf das Strafgesetzbuch nicht verletzen, also keine Körperverletzung. Und dann gibt es diese Grauzonen von Beleidigung, weil eine Verleumdung, das ist die Unterstellung einer Straftat, wie beispielsweise zu behaupten, jemand sei ein Rassist, das ist Verleumdung, weil Rassismus ist hier in der Schweiz ein Offizialdelikt, und zu behaupten, jemand sei ein Rassist, das ist eine Verleumdung, das ist eine Straftat. Aber jemanden zu beleidigen, indem man sagt, um jetzt auch Böhmermann zu zitieren, jemand sei ein Ziegenficker oder so, das ist nicht die Unterstellung einer Straftat, es sei denn, das wäre eine Straftat, was in der Schweiz auch nur ist im Sinne der Tierquälerei. Also wenn die Ziege darunter leiden würde, dann wäre es eine Straftat, sonst nicht. Also wenn es eine Beleidigung ist, dann kann man sagen, ja, ist beleidigt, ja. Das wird ja auch vom Gesetzgeber, wird das sehr, sehr zurückhaltend behandeln. Kann man sagen, naja, wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann naja, zahlt der andere halt 150 Franken Genugtuung oder irgendwie so. So, das lohnt sich gar nicht einzuklagen, die Beleidigung, weil sie nicht so fassbar ist wie die Verleumdung, also die Unterstellung einer Straftat.
Jetzt aufschlussreich und faszinierend ist ja auch die Redewendung, dass einem das Lachen im Halse stecken bleibe. Es gibt da offenbar eine spezielle Dialektik von lustig und unlustig, von Witz und Ernst, Befreiung und Furcht. Kannst du uns dazu etwas sagen?
Ja, da gibt es zwei interessante Grenzen. Das eine ist die Häme. Also wenn das Lachen richtig bösartig wird, wenn man nämlich jemandem etwas Böses wünscht. Also es ist ein großer Unterschied, ob ich mich als Satiriker über große, bekannte Politiker lustig mache oder ob ich denen etwas Übles wünsche. Also als Komiker beispielsweise muss man ein ausgesprochener Menschenfreund sein und auch Politik, auch Menschen lieben, die andere Ansichten haben, weil das Publikum würde es merken, wenn man mit einer Wut im Bauch einen Witz erzählt, dann wird es unangenehm, dann kommt Häme rein. Also deswegen beispielsweise, wenn, nehmen wir an, wir haben einen Rassisten, also einer, der eine Rassenideologie vertritt, der glaubt, dass er einer Herrenrasse angehöre und andere Rassen weniger wertvoll seien oder so. Also ein Rassist, bei dem ist es eigentlich völlig egal, ob der einen Witz erzählt oder nicht und ob der Witz rassistisch ist oder nicht, weil er ist ja ein Rassist, mit oder ohne Witz. Und wenn einer kein Rassist ist, ist es eigentlich auch egal, ob man den Witz, den erzählt, ob man den als rassistisch betrachtet, weil der, der ihn erzählt, ist ja kein Rassist. Vielleicht erzählt er den Witz einfach, weil er saugut ist, weil er ihn lustig findet und der ist nur, je nach Standpunkt, könnte man den als rassistisch betrachten. Also beispielsweise, ich erzähle dir mal einen Witz, den man heute nicht mehr erzählen dürfte, weil er als rassistisch betrachtet würde. Das ist ein Witz aus meiner Kindheit. Und zwar, warum haben die, früher haben wir noch Neger gesagt, das kommt von Negro, heißt schwarz. Also ich könnte jetzt auch sagen, warum haben Schwarze, aber wir haben ihn halt früher mit Neger erzählt. Man hat das Gleiche gemeint. Deswegen, beim Rassisten ist es auch egal, ob ein Rassist Neger sagt oder schwarz oder farbiger oder colored people, weil er ist ja ein Rassist. Und wenn einer kein Rassist ist, kommt es auch nicht darauf an, welches Wort er verwendet, weil man meint ja eigentlich das Gleiche. Und ein farbiger ist ganz schwierig, muss man fragen, meinst du jetzt einen Eskimo oder einen Neger oder was für ein farbiger? Aber deswegen verwende ich jetzt einfach das Wort aus der Kindheit, verwende ich sonst heute auch nicht mehr. Also der Witz ging damals so, warum haben Neger weiße Handflächen? Und die Antwort ist, damit sie sich beim Schokoladeessen nicht in die Finger beißen. Und dieser Witz hat ja überhaupt nichts mit Rassismus zu tun, lebt aber davon, dass man weiß, dass die Hauptfigur dunkelhäutig ist und man die Erfahrung hat, oh, der hat aber weiße Handflächen. Deswegen geht es bei den Colored People nicht, weil man da erstmal schauen muss, meint jetzt einen Chinesen oder was. Auf jeden Fall, das ist eine Betrachtungssache, ob der rassistisch sei oder nicht. Und wenn einer nicht Rassist ist, dann gibt es keinen Grund zu vermuten, der Witz sei rassistisch oder rassistisch gemeint, wenn der ihn erzählt, kein Rassist ist. Und so ist es auch mit sexistischen Witzen und so weiter. Aber deswegen, die Grenze ist die Bösartigkeit des Menschen, die dann unabhängig davon zu bewerten ist, ob er einen Witz erzählt oder nicht. Das geht dann in diese Häme über. Und das andere ist, wenn das Lachen im Hals stecken bleibt, das ist bei der größtmöglichen Selbstironie beispielsweise der Fall. Also den Humor, den brauchen wir vor allem da, wo etwas richtig nicht in Ordnung ist in dieser Welt. Und da, wo es ganz brutal wird, also im Totalitarismus, in allen Sozialismen, Nationalsozialismus, da kursieren viele Witze, die einem helfen zu überleben, moralisch, seelisch, psychisch zu überleben. Und deswegen ist beispielsweise der jüdische Witz, das ist der feinste Witz. Der jüdische Humor ist der feinste Humor, den es gibt, weil der von reiner Selbstironie geprägt ist. Ein Volk, das über Jahrtausende immer auf die Kappe bekommen hat, immer wieder unten durch musste. Der jüdische Witz lebt von dieser Selbstironie und das hilft einfach psychisch zu erleben, wenn rundum alles immer gegen einen läuft. Und da erzähle ich dir mal einen Witz aus dem Dritten Reich, habe mir von meinem Großonkel habe ich den, der hat 5 Jahre im KZ verbracht, war Jude und hat das aber überlebt, das KZ überlebt. Und der mir erzählt, hat den Witz, da geht Meuschle Edelstein im KZ zum SS-Obersten und sagt, sehr verehrter Herr Oberst, bitte ich Entschuldigung, bitte lassen Sie mich gehen in Block Nummer 7. Und der SS-Oberst sagt, Sie sind hier im Block Nummer 4 und Sie bleiben im Block Nummer 4, das wissen Sie ganz genau. Und Meuschle sagt, ja, aber möchte ich, gehen Sie sehr gerne in Block Nummer 7, sind meine Frau und 4 Kinder, möchte ich nur bringen Stückle von Brot. Und Oberst sagt, naja, ich bin ja kein Unmensch. Schauen Sie mal genau hin, ich habe ein richtiges Auge und ich habe ein Glasauge. Wenn Sie raten, welches Auge das Glasauge ist, dann dürfen Sie im Block Nummer 7 meinetwegen. Oh, sehr verehrter Herr Oberst, weiß ich nicht. Ist es das Linke? Und der Oberst sagt, wie haben Sie das erraten?
Sehr verehrter Herr Oberst, bitte ich vielmals um Entschuldigung. Es schaut so menschlich.
Und hier siehst du, das ist ein Witz. Man muss lachen, weil die Pointe sehr überraschend ist. Aber es bleibt dann das Lachen auch im Hals stecken. Und trotzdem ist es befreiend, weil in Angesichts des schlimmsten Übels muss man trotzdem lachen. Und das ist Humor zum schlimmsten Übel, dass man, wenn man es nicht ändern kann, dann das anzuschauen und eine emotionale Distanz herzustellen, wo man wenigstens lachen kann. Lachen heißt, da werden Glückshormone ausgeschüttet. Es ändert nichts, aber die eigene Haltung dazu wird ein bisschen entspannt und dadurch wird die Welt etwas besser. Deswegen ist der Witz in welcher Form auch immer, sofern er Lachen auslöst, immer befreiend, Gewalt, Frustration und Wut abbauend. Und wenn er kein Lachen auslöst, dann kann man sagen, naja, er ist schlecht erzählt oder ist nicht gut oder ist geschmacklos, aber das kann man nicht verbieten. Das heißt dann einfach nicht gelungen. Das trifft dann auf den, der den schlechten Witz oder den Witz falsch erzählt hat. Das trifft dann ihn halt wieder.
Ja, das spiegelt sich ja auch in der Formulierung, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Wir kommen damit schon zum Schluss dieses Gesprächs, Andreas Thiel. Herzlichen Dank, du hast schon ein paar Witze eingestreut. Kannst du uns vielleicht zum Schluss noch einen darbieten, der das eidgenössische Gleichstellungsbüro garantiert auf die Palme bringt? Einen Witz, der die Lachpolizisten des Bundes garantiert ärgern wird?
Ja, kann ich auch. Das ist auch einer, den ich nie erzählen würde. Dieser Geschlechterkampf, könnte man fast sagen. Wir alle merken, wir reden anders, wir verstehen uns nicht. Auch meine Frau und ich, wir haben eine wunderbare Ehe und tolle Familie. Aber zwischendurch merken wir, irgendwie reden wir aneinander vorbei. Und damit man da nicht irgendwie Frustration oder Wut aufbaut, muss man sich eben übereinander lustig machen. Dann entspannt es das Ganze, weil es gibt Probleme, die muss man nicht lösen, weil es sind eigentlich gar keine. Da muss man einfach ein bisschen mit Humor dahinter. Deswegen, wenn ich versuche, sexistische Witze zu machen, dann habe ich auch schon versucht, als Satiriker geht man eher nicht so unter die Gürtellinie, weil man normalerweise über Krieg, Terror, Mord und Vergewaltigung spricht. Aber ich habe dann so Sätze gesagt wie, anständige Menschen reduzieren nackte Frauen auf ihr Gesicht. Aber das ist jetzt noch gar nicht so lustig. Deswegen, du willst natürlich ein Beispiel, das jetzt wirklich das Gleichstellungsbüro nicht gerne hören würde. Das habe ich neulich gehört. Es war auch, wie wir darüber geredet haben, mit die Frauen und so. Da hat eine gesagt, traue keinem Menschen, der 7 Tage im Monat blutet und nicht stirbt.
Gut, vielen Dank, Andreas Thiel. Wir haben uns unterhalten anlässlich einer Kampagne des Schweizerischen Staates gegen Witze und unbotmäßiges Lachen. Schön, dass du bei uns in der Sendung warst.
Ja, sehr gern geschehen.